Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, denn dieses Mal ist es jemand, der normalerweise selbst die Fragen stellt. Einer, der seit Jahrzehnten ein Gesicht des Wirtschaftsfernsehens in Deutschland ist, unzählige Interviews geführt hat, auch mit mir. Und heute drehen wir den Spieß mal um. Viele kennen ihn von NTV, wo er seit über 30 Jahren die Börse begleitet, erklärt und einordnet. Doch was treibt ihn eigentlich selbst an? Wie kam es zu seiner Liebe zu den Märkten? Und wie hat sich der Finanzjournalismus in den letzten Jahren verändert? Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Freddy Tilgen. Herzlich willkommen, lieber Freddy. Wir kennen uns schon ein paar Jahre, deswegen sind wir auch per Du. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, hallo Jo. Freut mich, hier zu sein.
Schauen wir, Freddy, mal. Ich habe ja gesagt, heute wird der Spieß mal umgedreht. Heute versuche ich mal, der Journalist zu sein. Und wie fühlt sich das denn für dich an, wenn ich heute mal die Fragen stelle?
Ja, ganz spannend. Mal was anders. Man braucht schon mal nicht selbst auf die Zeit gucken, kann erzählen, was man möchte, hoffe ich zumindest.
Und auf jeden Fall.
Hat aber einen größeren Redeanteil. Der Vorteil des Fragers ist ja, er muss nur kurz fragen, der andere muss dann lange antworten.
Das stimmt, das haben wir auch unzählige Male schon gemeinsam erlebt. Ich glaube, wir haben uns kennengelernt irgendwie Mitte der 10er Jahre und haben von da an relativ viele Themen auch besprochen. Das schon mal vorneweg, es hat mir immer viel Freude gemacht und macht mir immer viel Freude, mit dir zusammenzusitzen. Und natürlich diese Erfahrung, die du mitbringst. Und ich freue mich riesig, dass du das heute mit den Hörern mal teilen möchtest, was du so alles erlebt hast. Und ich finde, wir sollten tatsächlich auch am Anfang starten. Also es interessiert vielleicht auch unheimlich viele Leute, wie bist du überhaupt zum Journalismus gekommen und dann natürlich auch noch zum Finanzjournalismus. Kannst du dich daran noch erinnern? Oder?
Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Nicht, als wenn es gestern wäre, das jetzt nicht, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich mir da sehr genau Gedanken gemacht habe und eigentlich sehr systematisch dazu gekommen bin. Also irgendwann mit 15 habe ich mal überlegt, was willst du werden und habe das einfach so gemacht. Was findest du denn so gut? Womit beschäftigst du dich gerne? Was sind so die Schulfächer, die du am besten kannst und am liebsten machst? Und das waren bei mir Geschichte, Politik und Sprachen. Und dann habe ich überlegt, was passt denn dazu und kam relativ schnell auf Journalismus und habe dann auch schon angefangen für die Schulzeitung, für eine Zeitschrift der Jugendpfadfinder, wo ich war, in der Gemeinde zu schreiben und dann auch relativ schnell noch während der Schule für ein Stadtmagazin, was auch ganz öffentlich verteilt wurde und dann den nächsten Schritt, also da war ich dann sehr systematisch auch zur regionalen Tageszeitung gegangen bin, die überraschenderweise durchaus, was wir immer anfangen konnten und da habe ich dann solche Sachen gemacht wie Briefmarkentauschtag. Also in der Tat, den gibt es und es gibt auch Journalisten, vor allen Dingen Junge, die da hingeschickt werden. Ich kenne das.
Die dann über diese Briefmarkentauschtage berichten.
Die darüber schreiben und es gibt nichts Besseres als Lokaljournalismus, um Journalismus zu lernen, weil es gibt nichts, wovon man abschreiben kann. Es gibt Dinge, wo man in die Tiefe gehen muss und Sachen, die man sich sprichwörtlich wirklich zusammen recherchieren muss, selbst bei Dingen, die auf den ersten Moment sich langweilig anhören, trotzdem zu versuchen, sie spannend zu machen, wie zum Beispiel Millimeterarbeit mit LKWs, die einen Geschicklichkeitsparcours gemacht haben oder eine Baumpflanzaktion. Solche Dinge habe ich da gemacht und das ist natürlich kein Finanzjournalismus, das ist einfach erstmal Journalismus und meine Vorstellung zu dem Zeitpunkt war eigentlich Auslandsreporter zu werden, so Weltspiegel, das waren so die Sendungen, damals gab es ja nur drei Programme, da gab es noch kein Privatfernsehen. Das fand ich toll, irgendwo in die Weltgeschichte zu fahren und dann aus einem anderen Land zu berichten, das hat mich schon getriggert, das passte eben zu Politik und Sprachen und Geschichte natürlich auch ein bisschen. Und dann hat sich das natürlich im Laufe der Zeit entwickelt. Ich habe mich dann entschieden, auch Journalistik zu studieren. Das war natürlich ein wesentlicher Punkt, Journalistik zu studieren, weil ich dann ja auch schon einiges an praktischen Erfahrungen hatte und mir das auch Spaß machte, zu formulieren und Beiträge zu machen. Ich habe mich dann für einen der Studiengänge entschieden, die in Deutschland sehr schwer zu bekommen sind, also sehr hohe Hürde haben, weil sie nur so sehr begrenzte Kapazitäten haben. In dem Fall waren es halt nur knapp 50 Journalisten pro Jahrgang, weil der große Vorteil war, es war die Universität Dortmund, dass in dem Moment, wo man einen Studienplatz für Journalistik hatte, automatisch auch ein Volontariat Freihaus bekam. Und ein Volontariat kriegt man nicht so einfach, so ohne weiteres, vor allem nicht bei renommierten Sendern, Publikationen, Zeitschriften, Zeitungen, WDR, ZDF und auch die Telebörse, die dabei war. Und da war meine Station mit dem Volontariat und da sieht man auch schon, wie ich so konkret zur Telebörse, zum Finanzjournalismus kam. Wobei mein Interesse auch da war, ich hatte durchaus an der Börse auch schon mal was gemacht. Das passte zusammen, aber es war jetzt nicht ursprünglich die Idee, Finanzjournalist zu werden. Kam dann aber so.
Das heißt, das war tatsächlich reiner Zufall, weil diese 50 Studienplätze, die zur Verfügung standen, die sind auch gekoppelt an Volontariate und die von unterschiedlichen Sendern oder auch Verlagen angeboten werden.
Ja.
Und dann war es reiner Zufall, dass es die Telebörse wurde? Oder
nicht ganz Zufall. Also es
Friedhelm Busch, nehme ich an, war damals noch mit
dabei. Der war damals ganz groß und vorne. Also es war so ein bisschen, man konnte sich natürlich so, konnte seine Wünsche äußern und vielleicht war mein Fehler, ich hatte zwei Wünsche geäußert. Einmal WDR und einmal Telebörse. Und ich glaube, ich war dann der Einzige, der Telebörse wollte. Und dann war irgendwie klar, weil es so viele gab, die zum WDR wollten, dass, ja, da war man froh, dass man das dann füllen konnte. Und damit war ich dann Volontär bei der Telebörse. Ich sage bewusst Telebörse, weil NTV gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das war 1990, als das Volontariat begann. Und damals sendete die Telebörse noch in diesem Nirvana am Mittag zwischen Testbild und Bingo bei Sat.1. Und es war nicht direkt Sat.1, sondern eine Produktionsfirma, wo verschiedenste Firmen drin waren. Und Sat.1 war damals noch ein Fernsehsender, der sehr stark von verschiedenen Anteilseignern bestückt wurde, die einzelne Programmbestandteile dazu beigetragen haben. So zum Beispiel auch die Produktionsfirma, die auch die Telebörse produziert hat. Und man hatte das Glücksrad und dann kam irgendjemand von der Produktionsfirma und sagte, ja, ihr sendet das Sendebild, da können wir auch die Telebörse senden. Und so war es dann auch, bis dann irgendwann davor, glaube ich, Bingo gesendet wurde. Und dann war dann die Reihenfolge Bingo, Telebörse und dann das Glücksrad. Zu dem Zeitpunkt habe ich so ein Volontariat angefangen.
Sehr nett eingebettet übrigens, Bingo und Glücksrad und eingebettet Telebörse.
Richtig.
Wer da Böses dran vermutet, der sei bitte ruhig gestellt, ja, zu diesem Thema. Ich weiß, dass du auch ein großer Fußballfan bist.
Ja.
Da drängt sich natürlich die Frage auf, weil ich war ja auch mal jung und dann hatte ich auch irgendwann mal so einen Traum davon, Journalismus zu machen. Aber bei mir ging es nur um Sport. Also ich hätte immer nur Fußballjournalist sein wollen.
Ja, ja.
Ich glaube, du bist ja auch ein großer Fußballfan. Ist der FC, gell?
Ja, auch. Der allererste Verein ist eigentlich Rot-Weiß Essen. Also ältere kennen ihn.
Ja.
Jüngere vielleicht auch wieder.
Aber also der Sportjournalismus war nie, also ist jetzt gerade in deinen Aufführungen über deine Vergangenheit nicht genannt worden.
Eigentlich nicht. Und das sind auch immer zwei verschiedene Dinge. Ob man irgendwas konsumiert oder ob man irgendwas produziert. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und Sport und Fußball konsumiere ich eben gerne, quasi in der Freizeit. Wobei ich mir auch schon mal die Frage gestellt habe, ob ich nicht mal einfach mal aus Spaß einfach mal ein Fußballspiel kommentiere. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre, weil wie gesagt, es ist nicht dasselbe. Und Sportjournalismus zu machen, erfordert dann noch einige andere Dinge, als Börsenjournalismus zu machen. Und nur weil ich gerne Fußballspiele gucke, heißt das noch lange nicht, dass ich ein guter Sportjournalist wäre. Und dann kommt ja auch vor allen Dingen dazu, in dem Moment, wo ich als Sportjournalist ein Spiel begleite, kann ich es nicht mehr konsumieren. Da muss ich arbeiten. Ist auch so ein Effekt.
Das ist ja immer so, wenn man sagt, man hat sein Hobby zum Beruf gemacht, dann hat man halt blöderweise kein Hobby mehr.
Ne? So ist es,
und
ja.
Das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung.
Wobei mich es schon reizen würde. Also ich habe mir die Frage schon gestellt, also weil ich ja wirklich viel gerne in der Freizeit mich umtreibe mit Sport und Fußball. Es gibt so eine App, die hat sich irgendwann aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich weil es umsonst gab, die Rechte der ersten Fußballligen in Norwegen, Lettland, Island und Kasachstan besorgt. Die senden die auch, die kann man auch gucken, die kosten auch nichts. Aber da wird auch auf alles verzichtet, auch auf den Kommentator. Also das heißt, man hat wirklich das reine Fußballspiel. Da habe ich gesagt, okay, das könnte ich aber vielleicht testweise kommentieren. Muss man sich allerdings erstmal ganz schön tief reinarbeiten.
Auch mit den Namen, glaube ich. Ne? Auch mit den Namen, das wird dann auch
welche
spannend.
Welche Spieler da bei dem lettischen Fußballverein jetzt dann eine wichtige Rolle spielen. Aber wie gesagt, das so auszuprobieren, würde mich vielleicht schon mal reizen. Aber vom Werdegang Sportjournalismus war jetzt gar nicht so.
Ich bin froh darüber, weil so können wir uns kennenlernen und viele gemeinsame Dinge besprechen. Was war denn was hatte ich in den Jahren auch an der Börse am meisten fasziniert? Ist es das Geklacker der Börsentafeln, was man ja doch ab und zu nochmal hört? Oder ist es einfach die Stimmung? Oder sag mal, was fasziniert dich da am meisten?
Also am meisten fasziniert mich an der Börse die Schnelligkeit der Reaktion auf Entwicklungen, die generell in der, nicht nur in der Welt der Wirtschaft, sondern auch in der Gesellschaft stattfinden. Die Börse ist auch immer so ein Brennglas dessen, was passiert in der Politik, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Gesellschaft vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber bei dem, was alles so in der Welt passiert, wirkt sich das doch sehr schnell an der Börse aus. Und das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Wo freie Entscheidungen von Käufern und Verkäufern zu einem bestimmten Preis führen, der Marktpreis sein kann, aber nicht sein muss. Die Komponente der Psychologie dabei. Dieses ständige Ringen um das, was jetzt ein gemeinsamer Punkt ist, das ist das Spannende an der Börse, finde ich. Und gerade im Zusammenhang mit aktuellen Entwicklungen im Moment mit Trump und Zölle, ist es einfach etwas, wo man viel schneller erkennen kann, wohin die Reise geht, als in vielen langen Reden, weil die Börse oft schneller ist, auch in solchen Sachen.
Das ist ja interessant, wir alle kennen ja den Spruch, das ist schon in den Kursen enthalten, oder? Mhm. Das sieht man auch schon an den Kursen. Das ist ja schon auch ein bisschen vorweggenommen, manchmal dem, was eigentlich tatsächlich dann auch kommuniziert wird. Das heißt, die Börse ist tatsächlich in vielen Fällen deutlich schneller, antizipiert schneller und reagiert natürlich dann auch schneller. Und ich glaube, dass das etwas ist, was uns ja auch, glaube ich, beide an der einen oder anderen Stelle durchaus verwundert hat schon, wie das passieren konnte oder wie das passiert. Ja. Also es ist ein spannendes, sicherlich ganz spannendes Umfeld auch.
Weil die Börse nicht immer richtig liegen muss.
Ne? Das ist ja vielleicht auch ein bisschen das Prinzip dieser Geschichte. Also
Trial and Error und hinterherrennen. Wir sehen es jetzt bei den Zöllen. Die Börse ist in gewisser Weise einerseits zwar der Getriebene von Trump, aber gleichzeitig auch das Korrektiv für Trump, wie wir gesehen haben. Mhm. Also der größte Feind von Donald Trump sind nicht die Demokraten, sondern ist die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, wie wir gelernt haben.
Das ist ganz, ganz spannend und es gibt natürlich viele Beispiele auch aus der Vergangenheit. Ich glaube, so eine große Zäsur an den Kapitalmärkten war sicherlich auch der 11. September. Da warst du wahrscheinlich auch an den Börsen und die wurden ja dann, glaube ich, auch ausgesetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Auch da war eine relativ schnelle Reaktion eigentlich auf das Thema und es war schon eine Zäsur, weil es einfach sowas in der Form noch nicht gegeben hatte. Ja. Zumindest konnte ich mich daran nicht erinnern. Wurde ganz schnell reagiert von allen möglichen Stakeholdern, die gesagt haben, wir müssen jetzt Handel aussetzen, wir müssen dies und das machen. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was man auch nicht vergisst. Ne?
Da muss ich sagen, ich war in Urlaub. Oh. Auf Sylt, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das habe ich jetzt leider nicht direkt an der Börse mitbekommen, aber so etwas Ähnliches habe ich schon mitbekommen. Das war der erste Einmarsch in den Irak. Da ging es an den Börsen ähnlich rund. Und wie schnell Börsen um zweistellige Prozentpunkte in beide Richtungen gehen können, das verschlägt einem schon mal den Atem, vor allen Dingen, wenn man das dann das erste Mal erlebt. Mit dem Alter wird man ein bisschen ruhiger.
Ja, ich glaube, das ist ja dann das, was wir gemeinsam haben, dass man etwas ruhiger wird mit dem Alter, weil es ja dann auch viele Sachen gibt, die man tatsächlich auch in abgewandelter Form schon mal erlebt hat. Und das führt ganz automatisch dazu, dass man etwas ruhiger atmet und dann sagt, okay, morgen früh sieht die Welt vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders aus. Ja. Ich glaube, das ist dann die Gunst des Alters. Ja. Heute wird unheimlich viel auch über TikTok, über YouTube, über alle möglichen über alle möglichen Kanäle auch transportiert, immer kurze Spots, ganz schnell muss das immer gehen. Und das ist ja auch bei Finanzthemen so. Also es gibt ja viele Finfluencer, die sich mittlerweile damit beschäftigen. Mit welchem Gefühl beobachtest du das? Ist das etwas, wo du sagst, das ist gut, weil da tatsächlich auch eine Art von Ausbildung oder Erfahrungsweitergabe oder Information stattfindet? Oder sagst du, das ist aber dann an der einen oder anderen Stelle schon auch ein bisschen schwierig, weil es ein komplexes Thema ist, was eigentlich nicht innerhalb von 20 Sekunden erklärt werden kann. Wie ist so deine Einstellung und deine Wahrnehmung auch von dem Konsum der neuen Generation?
Ich glaube, jede Generation muss ihre eigenen Erfahrungen machen, auch an der Börse. Und das würde ich sogar auch fast unabhängig von der Technik sehen. Wenn man jetzt gesehen hat, wie Reddit auf einmal wieder solche Plattformen wie Reddit, Aktien wie GameStop nach oben jubeln können, da denkt man, das habe ich doch eigentlich alles schon mal erlebt. Wie war es denn damals beim neuen Markt? Da gab es auch Aktien, wo nicht viel dahinter war. Da wurde auf einmal auch nur noch der Umsatz bewertet statt der Gewinn. Kennen wir alles, passiert aber trotzdem wieder. Und ich glaube, es hat gar nicht unbedingt in erster Linie mit der Technologie zu tun. dass es die Technologie gibt, finde ich grundsätzlich gut. Dass die Gesellschaft einen Reifeprozess durchleben muss, ist einfach so. Zu Zeiten des Buchdrucks war es, wir erinnern uns alle, es ist ja gerade, glaube ich, erst 300 Jahre her oder 400, nicht viel anders. Auch da gab es einen Wildwuchs von Publikationen, von Flugblättern. Jeder hat geschrieben, was er wollte. Es wurde Unwahrheiten geschrieben. Es wurde übel nachgeredet. Es wurden Intrigen geschmiedet und alles das, was wir heute aus dem Internet auch kennen, nur das ist halt die sozialen Medien und nicht der Buchdruck mit den Flugblättern ist. Aber das Prinzip ist dasselbe. Es passieren solche Dinge erstmal und der Reifeprozess der Gesellschaft, wenn er sich denn frei entwickeln kann, läuft im Idealfall darauf hinaus, dass die Gesellschaft eben genau versteht, was daran wichtig ist, was daran nicht wichtig ist, wo Glaubwürdigkeit ist und wo nicht Glaubwürdigkeit ist. Gerade aufgrund dieser Vielzahl von Meinungen, die möglich sind, ob wahr oder falsch, steigt auch der Bedarf und auch die Wertschätzung von Glaubwürdigkeit, wo wir bei NTV uns durchaus auch vorne sehen. Das heißt, der Nutzer muss von vornherein das Gefühl haben, dass das, was er da liest, mit einer hohen Wahrscheinlichkeitsgrad auch wirklich stimmt und gut recherchiert ist. Dieses Gefühl hat er bei irgendeinem Post bei X oder TikTok oder Telegram mit Sicherheit nicht in gleicher Weise.
Das ist, glaube ich, ein fantastischer Punkt, Freddy, weil uns ist klar, Börsenthemen, da geht's um Geld, da geht's um Risiko, da geht's um Emotionen. Wie wichtig ist dir ganz persönlich in dem Zusammenhang auch eine journalistische Verantwortung, die du hast?
Sehr wichtig, das ist sehr wichtig. Also genau aus den Gründen und wichtiger denn je. Gerade die sozialen Medien haben ja gezeigt, wie wichtig das ist. Das sind die Dinge, an die man sich so gewöhnt hat und als gegeben hingenommen hat, weil wenn man so wie wir beide in der Welt der drei Fernsehprogramme aufgewachsen ist und dann noch eine Tageszeitung, später konnte man sogar noch eine überregionale dazu bestellen, weil der Vertrieb entsprechend sich aufgestellt hat. Aber das war es im Grunde. Dann nimmt man das alles so als selbstverständlich hin und man merkt, das ist aber gar nicht selbstverständlich und das hat das Internet und die sozialen Medien stellen es täglich unter Beweis, dass es nicht selbstverständlich ist. Aber die Wertschätzung eines verantwortungsvollen Journalismus ist nicht nur deswegen wichtig, weil es eine Wertschätzung ist, sondern weil es auch fundamental wichtig ist, um eine funktionierende Gesellschaft zu haben, die auf glaubwürdigen Botschaften fußen kann. Wenn jeder irgendwas schreiben kann, ist wichtig zu erkennen, wo lügt jemand, wo ist jemand von vornherein Interessen getrieben und wo schreibt jemand mit einem hohen Glaubwürdigkeitsgrad. Das ist extrem wichtig.
Ich glaube, da sind wir logischerweise einer Meinung. Gerade wenn man den Informationsfluss, der einem heute zur Verfügung steht, sich etwas näher anschaut. Ich habe neulich mal gelesen, dass in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mehr Informationen stehen, als ein Bauer im Mittelalter in seinem ganzen Leben zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und ich glaube, dann ist es ganz besonders wichtig, dass man auch sehr verantwortungsvoll mit dieser Art von Informationen umgeht. Ja. Und um den Kreis zu schließen, ich glaube, wenn es um Geld und um Vertrauen geht, und das ist halt nun mal an der Börse auf jeden Fall so, dann ist es nochmal besonders wichtig, das zu tun, weil ich glaube, wir sind uns einig und wir haben viele Sendungen auch darüber gemacht, private Altersvorsorge über den Kapitalmarkt ist notwendig. Und zwar, ich sag jetzt einfach mal, für jedermann.
Absolut, ja. Ich würde mir auch wünschen, dass da mehr gemacht werden würde. Es wird zwar immer viel diskutiert, aber leider, wie wir alle wissen, in den letzten Jahren außer Konzepten nichts gewesen. Also das ist dringender denn je, die Kapitalseite bei der selbstgestalteten Altersvorsorge gerade für Otto-Normalverbraucher zu fördern. Ich würde sogar noch weitergehen, dass es eigentlich gar nicht reicht, nur die Steuer für Altersvorsorge aufzuschieben in die Rente. Ich finde, man sollte noch weitergehen und von vornherein hohe Freibeträge für Anlagen in die Altersvorsorge festzulegen gesetzlich. 3.000 Euro, Inflationsstand jetzt, fände ich angemessen, zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass der Sparerfreibetrag in vergangenen Jahrzehnten irgendwann mal erheblich gesenkt worden ist. Man müsste ganz dringend, ob zur Altersvorsorge oder für sonstiges Sparen, diese Freigrenzen bzw. diesen Freibetrag deutlich erhöhen. Ich weiß, welche Diskussionen losgehen können. Das ist dann sozial ungerecht, weil die einen verdienen weniger und die anderen mehr. Aber trotzdem, wir brauchen erstmal diesen Anfang. Wir brauchen eine Förderung des privaten Sparens, vor allem für die Altersvorsorge. Und zwar auch mehr als nur eine nachgelagerte Besteuerung, sondern es muss auch von vornherein steuerfrei sein, was ich fürs Alter anlege. Damit wird letztendlich auch die gesetzliche Rentenversicherung ein Stück weit entlastet, von dem Druck mehr auszahlen zu müssen.
Gut, und ich glaube, das ist ja das Interessante, Freddy. Ich spreche mit wirklich vielen Leuten, auch über unsere Rentensysteme oder über das Rentensystem. Und egal mit wem ich spreche, alle sagen das Gleiche. Selbst aus der politischen Ecke kommt, ja, das Rentensystem wird so hoch bezuschusst jedes Jahr, das können wir uns irgendwann nicht mehr leisten, wir müssen da Alternativen finden. Jeder weiß, dass es notwendig ist, aber irgendwie geht's auch niemand an, so dass man sich auch denkt, warum ist das so? Ist ja nicht immer nur die Begründung, dass die größte Wählerschicht Rentner sind im Moment. Ja. Ja, das kann man vielleicht so als Schutzbehauptung mal mit aufnehmen. Aber die Leute, mit denen ich spreche, die sind ja so vernünftig zu verstehen, dass irgendwas gemacht werden muss. Und ich glaube, es gibt relativ viele auch ziemlich simple Dinge, die man umsetzen könnte. Und jeder Weg beginnt auch mit dem ersten Schritt. Und man muss es jetzt endlich mal machen. Weil Norbert Blüm, ne, die Rente ist sicher. Ja, nur die Höhe halt eben nicht. Und das ist das Problem. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Und wir versprechen uns gegenseitig was. Wir arbeiten weiter hart daran an unseren unterschiedlichen Ecken, dass wir die private Altersvorsorge weiter in den Fokus rücken und gerne auch kombiniert mit dem Kapitalmarkt, weil wir einfach, glaube ich, auch überzeugte Börsianer sind.
Ja, also ich hoffe, dass die neue Bundesregierung da auch wirklich aus dem Schuh kommt, denn die Konzepte waren ja da und die Reform der Altersvorsorge in dem Lindnerschen Sinne hätte es ja fast noch geschafft, hat es dann aber eben nicht mehr. Jetzt ist Klingbeil dafür verantwortlich als neuer Finanzminister. Die Konzepte im Finanzministerium sind sicherlich noch da, aber das ist natürlich nichts Einfaches. Erstens, es kostet Geld, das der Staat dann unter Umständen nicht mehr hat oder dass er bezuschusst. Zweitens, es gibt viele Player in diesem Markt, die alle ein Mörtchen mitreden wollen. Fondsgesellschaften, Versicherer, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Rentenverbände, die gesetzliche Rentenversicherung, sonstige Interessengruppen. Jeder hat irgendetwas anderes dazu beizutragen und da einen Weg zu finden, der da mehrheitsfähig ist, ist eine große Aufgabe.
Ist eine große Aufgabe und ist ja, glaube ich, auch schon mal Stichwort Riester, ist ja vielleicht auch ein bisschen daran gescheitert, dass eben so viele unterschiedliche Parteien und Teilnehmer des Marktes da irgendwie mitsprechen wollten, weil die Grundidee ist ja gekauft. Also das versteht ja wirklich jeder, dass das sinnvoll ist. Wenn wir uns zurückerinnern an deine letzten über 30 Jahre, gibt es irgendeinen Interviewpartner, wo du sagst, das ist mir wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben, das werde ich nie vergessen, das war so außergewöhnlich oder so spannend oder so kurios, was auch immer. Gibt's da was dir in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das muss ich dir unbedingt erzählen?
Oh, ich weiß gar nicht, wie viele Interviews ich in meinem Leben geführt habe, aber es ist mit Sicherheit 4, wenn nicht 5-stellig, würde ich mal sagen.
Ja, schätze
ich. Also mir fallen jetzt spontan 1, 2 ein, ohne dass ich jetzt sagen würde, sind die besonders herausragend. Also eins war dem damaligen Arcandor-Vorstandschef Middelhoff in der Zeit, als Arcandor noch versuchte, sich zu retten. Und ich weiß noch, dass ich mit ihm ein Interview hatte, zum zweiten Mal hintereinander bei Quartalszahlen und ihn dann beim zweiten Mal wirklich daran erinnern konnte, was er bei den letzten Quartalszahlen gesagt hat und dass er nur so überhaupt nicht eingetroffen ist, seine Prognose, die er das letzte Mal gestellt hatte und dann eben feststellte, wie geschmeidig so jemand in dieser Position es einfach völlig abtut und dann einfach so tut, als wenn nie irgendwas gewesen wäre. Das ist mir noch sehr in Erinnerung geblieben. Ansonsten gab es mal einen Fußballspieler hier an der Börse von Bayern München, ein holländischer Fußballspieler, Namen weiß ich leider nicht mehr, relativ groß gewachsener, der brasilianischstämmig war und aus irgendwelchen Gründen auch an der Börse hier war. Das war ein interessantes Interview, wo konnte man mal mit ihm über Fußball sprechen und Börse. Es war ein bisschen außergewöhnlich. Und einer der Gründer des Internets in Deutschland, der regelmäßig bei uns Gast war, dem man immer sehr interessante Gespräche gerade über Hightech-Werte sprechen führen konnte. Leider lebt er nicht mehr. Also jemand aus dieser wirklich allerersten Generation der Internet-Enthusiasten mit langem Haarzopf und aus der sehr selbstbestimmten Szene heraus, der noch so aus dem Tiefen der Ideen dessen, was das Internet überhaupt sein soll, kam und dann so mit einem gewissen Interesse gesehen hatte, was dann alles passierte. Ossi Urks mit Namen. Und er hat mir irgendwann mal ein Buch geschenkt und das fand ich, wo er seinen Werdegang und seine Philosophie beschrieben ist, hat er leider im Interview nicht genannt, aber einen Satz, den ich sehr, sehr wichtig fand. Ich glaube, vor über 10 Jahren hat er das geschrieben, aber er sagte ja, das Internet entwickelt sich in einer Form, dass man sagen kann, dass die ganze Welt eigentlich nur noch so funktioniert wie früher ein Dorf. Jeder kennt jeden, jeder sieht alles, jeder bekommt alles mit und das ändert alles für das Zusammenleben. Und da hat er ziemlich recht gehabt.
Ja, ist ein interessanter Satz, ne? Und da muss ein bisschen drüber nachdenken, aber geht schon tatsächlich in die Richtung, gell? Das alles ist transparent und irgendwie ist alles immer da und ja. Spannend. Freddy, Frage. Du hast so viele Interviews gemacht, du bist so präsent an der Börse, du hast so viel Wissen über die Kapitalmärkte. Wie legst du selbst dein Geld an? Hast du einen Berater, der sich um dich kümmert oder sagst du, hey, ach, das bespreche ich eigentlich mit meiner Frau und die entscheidet meistens? Oder wie kann ich mir das vorstellen bei dir?
Naja, es ist natürlich sehr stark davon getrieben, welcher Funktion ich da bin. Und in der Funktion als Börsenreporter und Mitglied der Wirtschaftsredaktion muss man dann irgendwann auch mal eine Selbstverpflichtung unterschreiben, rein nach Regeln des Wertpapierhandelsgesetzes, weil das Wertpapierhandelsgesetz in einigen Jahren vorschreibt, dass man Transparenz herstellen muss, was unmittelbar für jeden Journalisten gilt, wenn es nicht eine allgemeine Rahmenregelung gibt, die BaFin sogar auch noch als für richtig empfunden hat und in der dann drin steht, dass ich jede Einzelkäufe einem Rechtsanwalt melden muss, damit die BaFin auf Nachfrage gucken kann, was ich gekauft habe. Würde mir im Zweifel auch nichts helfen, wenn irgendjemand schreibt, der Tilgen, der hat doch selber die Apple-Aktien. Da kann ich sagen, ja, ich habe es ja, stimmt, aber ich habe es ja dem Rechtsanwalt gemeldet. Das hilft mir gar nichts. Lange Rede, kurzer Sinn, ziemlich konservativ und langweilig lege ich an. Sparpläne in ETFs, MSCI World, MSCI World All Country und dann relativ stumpf über einen langen Zeitraum einen festen Betrag, einmal einen festen Betrag, wobei es kein ETF ist, sondern das ist eine Rentenversicherung, die aber nahezu 100% auf Aktien ist und das andere ist ein ETF auf dem All Country World, im MSCI World All Country. Mit einer Dynamisierung von 5% pro Jahr, wo ich auch nicht dachte, dass es zeitweise wirklich der Inflation entspricht, Gott sei Dank mit zeitweise. Aber es hat den Vorteil, es wird dann auch so mehr. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen, aber das lasse ich lieber, weil erstens, wenn man Sachen spekulativ kauft, weiß ich selber auch mal, gewinnt man mal, verliert man und reich kann man nur werden, wenn man wirklich mal einmal Glück hat und dann darf man aber nie nochmal anlegen. Aber der Spaß daran fehlt mir schon manchmal so ein bisschen. Es gibt schon viele Dinge, wo ich gerne was gekauft hätte. Nvidia hätte ich gerne gekauft, noch recht früh, habe ich aber leider nicht. Und auch Bitcoin hätte ich vielleicht gekauft, habe ich aber nicht. Sprich, alle diese Sachen habe ich ganz einfach nicht, sondern ganz simpel ETF und eine Rentenversicherung auf Aktien, aber in gewisser Weise berufsbedingt.
Okay, also die Regelmäßigkeit ist dir wichtig, dass man das eben dann auch sein Leben lang sozusagen macht, dass die Langfristigkeit berücksichtigt wird.
Das sollte man auf jeden Fall machen, selbst wenn man ein bisschen mit Spielgeld an die Börse geht. Dieses Grundding langfristig mit festen, regelmäßigen Sparraten, auch dynamisiert, steigend in einen breit gefächerten Aktienkorb zu investieren, das sollte man auf jeden Fall machen.
Sehr gut, da sind wir auch wieder einer Meinung, denn das ist auch mein Ansatz zu dem Thema. Ich finde es auch, dass du sagst MSCI World All Countries ganz interessant, weil so sind automatisch die Emerging Markets auch mit dabei. Ja. Das ist, glaube ich, auch etwas, wo man hinschauen kann und auch sollte. Das finde ich sehr gut, guter Hinweis. Die letzte Frage, Freddy, unsere Zeit ist schon wieder fast rum. Die letzte Frage, die ich habe, was stimmt dich ganz persönlich auch im Zusammenhang mit der Börse für die nächsten 12 Monate optimistisch?
Mich stimmt vor allen Dingen optimistisch, dass Trump relativ schnell immer wieder die Realität kennenlernt und dann zwar eine sehr flache, aber eine Lernkurve hat. Sie geht sehr langsam, aber sie ist da. Das stimmt mich optimistisch grundsätzlich. Mich stimmt auch optimistisch, dass es schlicht und einfach keine Alternative zum Kapitalmarkt gibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Zinsveränderungen und auch Zinserhöhungen in den USA, auch Zinssenkungen, jedenfalls Zinsveränderungen, dieses Jahr möglicherweise gar nicht kommen, weil die abwartende Haltung erstmal bleiben wird bei der amerikanischen Zentralbank. Das heißt dann natürlich nicht, dass es nicht immer mal einen schwarzen Schwan geben kann, dass es nicht auch Entwicklungen gibt, die sich negativ an der Börse auswirken. Aber ehrlich gesagt hat die Börse in den vergangenen Jahren so viel Negatives verarbeiten müssen. Und allein schon das Zolltheater von Trump hat ja gezeigt, dass die Börse zu ihrem Marktpreis will. Der Rutsch nach unten hätte ja auch einen riesen Crash auslösen können, hat's aber nicht. Denn in dem Moment, wo klar war, es kommt nicht so heiß, wie es vorher gekocht wird, gingen die Börsen auch wieder dahin zurück, wo sie vorher waren. Und da kann man eigentlich sogar sehr optimistisch gerade für Europa und für Deutschland sein. Und wir sehen ja, der Euro steigt, Geld fließt zum Teil aus den USA stärker nach Europa. Rüstungsfirmen aber nicht alleine profitieren. Das sind alles Dinge, die mich grundsätzlich optimistisch stimmen, wobei ich nicht behaupten würde, dass nicht auch mal durchaus mal ein Dämpfer kommen kann.
Okay, das ist ja aber trotzdem ein Optimismus, den ich auch raushöre. Das freut mich riesig, weil Optimisten sind heutzutage schwierig zu treffen und umso schöner, dass ich einen vor mir sitzen habe. Freddy, vielen Dank für das Gespräch, für das Interview. Du hast ganz fantastisch hinbekommen, die andere Rolle einzunehmen, die Antworter, nicht die Fragerrolle. Danke, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast und vielen Dank für deine Zeit natürlich.
Ja, vielen Dank.
Eine Produktion von Faux Professionnel.